27 Länder sind bereits Mitglieder der Europäischen Union. Die erstreckt sich über den ganzen Kontinent. Von Lissabon bis Tallinn sind es knapp 4.500 Straßenkilometer. Die EU gilt als der größte gemeinsame Wirtschaftsraum der Welt. Und sie ist auf Wachstumskurs. Derzeit haben 9 Staaten den Status eines Beitrittskandidaten. Anfang der Woche kamen 2 dazu, die Republik Moldau und die Ukraine. Über die Perspektiven, vor allem der Ukraine, sprechen wir mit Günter Verheugen. Er war Kommissar für die EU-Erweiterung und er begleitete den Beitritt von 10 Ländern, darunter die baltischen Staaten, Ungarn und Polen. Herr Verheugen, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Als ehemaliger Erweiterungskommissar und als überzeugter Europäer, mit welchem Gefühl haben Sie denn die Meldung verfolgt, dass die Ukraine und die Moldau nun auch eine Beitrittsperspektive dieser Art bekommen haben?
Ich war nicht überrascht. Das war zu erwarten, dass die Europäische Union ihre Symbolpolitik gegenüber der Ukraine fortsetzen würde. Das ist eine symbolische Handlung. Ich würde sagen, es ist eine Art moralische Aufrüstung für dieses Land. Ob und wann das zu einem tatsächlichen Beitritt der Ukraine führt, das ist eine sehr, sehr offene Frage.
Bereits 5 Tage nach dem Einmarsch der russischen Truppen wurde der EU-Beitritt in Aussicht gestellt. Sie sprechen hier von einem symbolischen Zeichen. Ursula von der Leyen würde vermutlich argumentieren, es ist aber ein absolut notwendiges Zeichen, eben ein Zeichen der Stärke der Europäischen Union.
Das kann ich nicht erkennen, wo hier die Stärke liegt, denn die EU muss ja erst noch beweisen, dass sie das überhaupt stemmen kann. Ich möchte schon sagen, dass diejenigen, die das entschieden haben, sich vielleicht der Schwierigkeiten, die ein solcher Beitrittsprozess in sich birgt, nicht bewusst waren oder dass sie sich gesagt haben, egal jetzt, ob das klappt oder nicht klappt, wir brauchen jetzt eben dieses Symbol. Aber das kann zu schweren Enttäuschungen und Frustrationen führen und ich habe ein ungutes Gefühl.
Ukraines Präsident Zelensky sprach von einer definitiven Gewissheit, dass das Land vollwertiges Mitglied wird. Das sind also die Erwartungen, die sie dann fürchten, enttäuschen zu müssen.
Man kann es nicht ausschließen. Wir hatten auch bei früheren Erweiterungsrunden Kandidaten dabei, von denen gesagt worden ist, das schaffen die nie. Und sie haben es dann doch geschafft. Aber die Ukraine ist natürlich ein etwas anderer Fall. Erstmal befindet sich das Land im Krieg und solange dieser Krieg dauert, ist ja an ernsthafte Beitrittsverhandlungen überhaupt nicht zu denken. Wie soll denn die Kommission oder die Mitgliedstaaten vor Ort, wo das nämlich geschehen muss, feststellen, ob die Verpflichtungen tatsächlich erfüllt werden oder nicht? Das ist alles noch ziemlich vage und am Ende wird dann die große Frage stehen und da sage ich Ihnen, da wird es schwierig. Na, 2 große Fragen. Die erste große Frage ist, wer soll das bezahlen und wie soll das bezahlt werden? Denn die Ukraine wäre das mit Abstand ärmste Land in der Europäischen Union, würde also den größten Teil der Fördermittel, die es in der EU gibt, für sich in Anspruch nehmen. Und das bedeutet, andere müssten verzichten. An erster Stelle Polen. Na, das möchte ich mal sehen. Und das zweite große Problem ist, versteckt in den Äußerungen, die auch Frau von der Leyen jetzt gemacht hat, nämlich, dass vor der nächsten Erweiterungsrunde eine innere Reform der Europäischen Union notwendig ist. Das sagt jeder, aber keiner sagt, wie diese Reform eigentlich aussehen soll und was es eigentlich ist, was da reformiert werden soll.
Sie sprechen jetzt davon, dass es auch ein ökonomisches Problem werden könnte, die Ukraine aufzunehmen. Es gibt aber auch die andere Perspektive, dass man sagt, das ist ja theoretisch ein landwirtschaftlich sehr starkes Land mit den Schwarzerdeböden. Außerdem lagern dort viele Rohstoffe, zum Beispiel Lithium. Also vielleicht gibt es ja auch enorme Potenziale.
Das kann man nicht bestreiten. Die Ukraine hat das Potenzial, eines der reichsten Länder Europas zu sein. Das ist so. Hat eine gut ausgebildete Bevölkerung, hat auch immer noch eine leistungsfähige Industrie. Also die Startbedingungen für die Ukraine sind nicht so schlecht, sind aber gehandicapt durch das, was man in der Fachsprache Bad Governance nennt, also ein nicht funktionierendes oder nicht gut funktionierendes Regierungssystem. Stichwort sehr, sehr schwache Verwaltungskapazitäten, aber vor allen Dingen eine endemische Korruption, die sich durch das gesamte öffentliche Leben in diesem Land zieht. Auch das ist unbestritten, das kann ja auch niemand bestreiten. Bis jetzt hat jeder Präsident gesagt, er schafft Ordnung. Es ist bisher aber noch niemandem gelungen.
Wie sehen Sie denn die Situation in Bezug auf die Korruption in den EU-Ländern Bulgarien und Rumänien?
Das ist nach meiner Meinung unvergleichbar. Wir haben in Rumänien und Bulgarien Korruption, aber wenn Sie mich fragen, ob es wesentlich stärker ausgeprägt ist als in einigen Ländern, die schon sehr lange EU-Mitglied sind, dann würde ich sagen, nein. Also mir fällt jedenfalls, wenn ich über Korruption und über Einfluss von organisierter Kriminalität auf politische Entscheidungen denke, fallen mir nicht in erster Linie Bulgarien und Rumänien ein.
Wäre es denkbar, dass die Ukraine genau diese Punkte ja weiter angeht? Selenskyj arbeitet ja immer wieder gegen Korruption, es gibt Festnahmen, es gibt dann auch Urteile, dass man jetzt also in dem Prozess genau dieses Problem auch weiter angeht.
Man muss sich an das halten, was man weiß. Natürlich wird immer mal wieder was aufgedeckt, aber das sagt ja nichts über das Ausmaß des Problems aus. Es gibt einen Maßstab, das ist der internationale Korruptionsindex. Das ist ein Index, in dem gemessen wird, wie Organisationen, Unternehmen und so weiter, die mit der Ukraine zu tun haben, das Ausmaß der Korruption in diesem Land einschätzen. Und da liegt die Ukraine im letzten Drittel der ganzen Welt.
Es ist ja auch die Frage, womit man da eigentlich redet. Stellen wir es mal vor, jetzt wird nicht mehr gekämpft. Aber was für eine Ukraine ist das dann? Eine Ukraine, die Teile des Ostens verloren hat oder die Krim verloren hat, aber sie eigentlich wieder haben will? Und mit wem verhandelt man dann? Holt man sich dann nicht automatisch dieses Risiko eines weiteren Krieges ins Haus?
Das ist eine große Frage. Wir wissen natürlich nicht, welche politische und räumliche Gestalt die Ukraine haben wird, mit der die Verhandlungen zu führen sind. Das können wir auch nicht vorhersehen. Aber auf jeden Fall hat es Auswirkungen auf den Verlauf der Verhandlungen. Aber es ist nicht vorhersehbar. Es ist auch eine Situation, mit der die Europäische Union nicht die geringste Erfahrung hat. Wenn man mir vor ein paar Jahren gesagt hätte, wir führen Beitrittsgespräche mit einem Land, das sich im Krieg befindet, hätte ich gesagt, gehen Sie zum Doktor. Ja? Nicht für möglich gehalten, aber vieles hat sich geändert.
Noch ein Hinweis auf eine Situation, die ja auch ein bisschen paradox ist. Selenskyj wird auf der internationalen Bühne als Präsident behandelt. Dabei ist seine Amtszeit eigentlich abgelaufen und Neuwahlen hätten durchgeführt werden müssen. Mit Verweis auf das Kriegsrecht ist das jetzt aber nicht passiert.
Es steht nicht in der Verfassung jedenfalls. Er wird als Präsident akzeptiert. Ob das verfassungsmäßig oder nicht, kann ich nicht entscheiden. Aber jedenfalls hat er nicht das Maß an Legitimität, das erforderlich ist, um einen solchen Prozess, der jetzt begonnen werden soll, abzuschließen. Dasselbe gilt übrigens für das ukrainische Parlament.
Welche Kriterien muss ein Land denn erfüllen, um der EU beizutreten?
Also bevor man überhaupt ein sogenannter Beitrittskandidat werden kann, muss man die sogenannten politischen Kriterien erfüllen. Das heißt, es muss sichergestellt sein, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gesichert sind und stabil sind. Das Land muss die Menschenrechte achten. Es muss ein stabiles Wirtschaftssystem haben, ein konkurrenzfähiges Wirtschaftssystem. Und es muss in der Lage sein, das gesamte Gemeinschaftsrecht, und ich kann Ihnen sagen, das gesamte Gemeinschaftsrecht, das sind zigtausende von Rechtsakten, die müssen alle in ukrainisches Recht umgesetzt werden und müssen in der Ukraine angewandt werden. Also das ist eine gewaltige, gewaltige Aufgabe und sehr, sehr schwierig.
In welchen Bereichen sehen Sie die größten Probleme?
Das kann ich beim besten Willen nicht sagen, weil ich also nicht weiß, wie weit die Ukraine in einzelnen Bereichen schon ist. Aber würde man sagen, es wird ziemlich problematisch werden, wenn es um den Bereich Rechtsstaatlichkeit geht. Es wird problematisch werden, wenn es um den Bereich Wettbewerbspolitik geht. Agrarpolitik wird ganz kompliziert werden. Aber meine Erfahrung ist, dass Probleme an Stellen auftauchen, wo man sie überhaupt nicht vermutet hat. Also kann man konkret heute noch nicht sagen.
Noch etwas Paradoxes, Krieg als Chance. Also zum einen, dass diese Beitrittsperspektive jetzt so schnell auch aufgemacht wurde, 5 Tage nach dem Einmarsch der Russen, das könnte man ja schon als Chance bezeichnen. Und Krieg als Chance, jetzt ist die Opposition in der Ukraine sicherlich nicht die stärkste, auch die Medienöffentlichkeit ist nicht die stärkste. Und da kann man sagen, jetzt können wir das alles tatsächlich exekutieren. Jetzt ist es möglich, die EU-Vorgaben sehr schnell umzusetzen und das als Chance zu betrachten.
Nein, das ist nicht möglich. Also wir reden hier über einen Zeitraum von vielen Jahren. Es reicht nicht aus, einfach die Rechtstexte zu nehmen und zu sagen, so, die gelten jetzt auch bei uns. Sie müssen richtig in ukrainisches Recht umgesetzt werden. Das fängt schon mit der Übersetzung an. Das muss alles auch ins Ukrainische übersetzt werden. Und dann reicht es aber nicht aus, einfach einen Beschluss zu fassen, so, das machen wir jetzt so, sondern es muss nachgewiesen werden, dass es auch in der Praxis funktioniert. Erst dann wird der Verhandlungsbereich abgeschlossen, wenn die Kommission und die Mitgliedstaaten davon überzeugt sind, dass das entsprechende Rechtsgebiet auch tatsächlich voll angewandt wird, in der politischen Praxis und in der Verwaltungspraxis. Das sind keine harmlosen Prüfungen. Da wird sehr, sehr ernsthaft geprüft. Wenn man da nicht sorgfältig arbeitet, dann kann man ganz erhebliche Störungen, zum Beispiel des Binnenmarktes, hervorrufen, die uns teuer zu stehen kommen können. Also man muss da gründlich sein.
Sie sagten, dass Sie gewissermaßen konsterniert gewesen sind, als Sie das gehört haben, dass die Ukraine jetzt auch in die EU soll mit diesem Tempo. Kann ja auch sein, dass Sie in 5 Jahren dann konsterniert sind, dass man das auch weggewischt hat. Also dass man sagt, das ist jetzt so wichtig für die Europäische Union politisch, dass wir auch diese regeln.
Also so weit reicht meine Fantasie wirklich nicht. Im Übrigen ist es ein bisschen anders, als Sie es gerade gesagt haben. Die klare Beitrittsperspektive hat die Ukraine seit 2014. Wir haben ja seit 2014 einen Assoziierungsvertrag und gleichzeitig die Zusage, dass sie Mitglied werden kann. Also das ist jetzt schon 10 Jahre her. Also so ganz neu ist das nicht. Da war vom Krieg mit Russland noch nicht die Rede. Da hatten sie internen Krieg oder Bürgerkrieg, kann man das ruhig nennen, muss man das nennen, im Osten des Landes.
Lassen Sie uns noch auf die Republik Moldau blicken, auch Beitrittskandidat. Und auch in Moldau gibt es Konflikte zwischen pro-westlichen und pro-russischen Strömungen. Welches Eskalationspotenzial sehen Sie in Moldau?
Moldau ist ein sehr schwer zu beurteilendes Land, hat Minderheitenprobleme, hat auch ein Gebiet, das sich abgetrennt hat und nach Russland orientiert ist, ist sehr stark beeinflusst von Oligarchen, hat ebenfalls einen hohen Level an Korruption. Aber ich glaube, das Entscheidende in der Ukraine ist, dass nicht klar ist, wie sich die politischen Mehrheiten entwickeln werden. Da kommen jetzt aber eine Reihe von wichtigen Entscheidungen, da werden wir klarer sehen. Es kommen Präsidentschaftswahlen in Moldau und da wird man sehen, ob künftige Präsident oder Präsidentin den Europakurs fortsetzen wird. Es wird Parlamentswahlen geben und es soll auch ein Referendum geben, also ein Volksentscheid über die Frage des EU-Beitritts. Diese Ergebnisse sollten wir kennen, dann kann man das besser beurteilen.
Kommissionspräsidentin soll weiterhin Ursula von der Leyen bleiben und neue Außenbeauftragte soll die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas werden. Was für eine Ostausrichtung der Europäischen Union erwarten Sie?
Ich kenne Frau Kallas nicht so besonders gut, aber ihren Vater kenne ich sehr gut. Der war ja auch schon Ministerpräsident in Estland und dann 5 Jahre lang mein Kollege als Vizepräsident der Europäischen Kommission. Nach allem, was ich von Kaja Kallas weiß, hat sie eine sehr, sehr dezidiert antirussische Haltung. Also die letzte Äußerung von ihr hat mich doch etwas besorgt gemacht, als sie davon gesprochen hat, dass Russland ja ein Vielvölkerstaat ist und dass es das Beste wäre, diese Völker hätten alle einen eigenen Staat. Also Russland aufzuteilen in 200 kleine Staaten, die dann alle kleiner wären als Estland, das muss man nicht so furchtbar ernst nehmen, aber es zeigt die Denkweise. Sie merken an meiner Reaktion, dass mich diese Wahl nicht begeistert hier.
Anfang der Woche haben die Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der Ukraine und der Republik Moldau offiziell begonnen. Es ist das erste Mal in der Geschichte der EU, dass ein Land im Krieg diesen Status erhalten hat. Darüber sprachen wir mit dem ehemaligen Erweiterungskommissar der Europäischen Union, Günther Verheugen. Danke für Ihre Zeit.
Schönen Dank.